Kapitän und bester Torjäger. Beim FC Augsburg habe ich den Durchbruch geschafft. Mein Weg nach oben war wie ein Boxkampf. Ich musste viel einstecken, stand oft vor dem K.O., doch bin zu Boden nie gegangen. Heute verrate ich euch, warum ich nie aufgegeben habe und warum ich es am Ende doch zum Bundesliga-Profi geschafft habe. Ich bin Ermedin Demirovic, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Ermedin, herzlich willkommen bei Meine Geschichte. Ich freue mich sehr. Ich muss eins dazu sagen, wir haben uns nicht abgesprochen, was die Farbe unserer Oberteile betrifft. Ne?
Reiner Zufall.
Aber Mode spielt auch eine größere Rolle in deinem Leben.
Ja, ich befasse mich schon viel mit Mode. Ich glaube, es kommt als Kind, hat schon angefangen. Meine Eltern hatten eine Modeboutique. Aha. Und dann habe ich da immer reingefunden und fühle mich dort auch sehr wohl damit.
Ich habe gehört, du hast einen prominenten Vermieter. Wer ist es?
Ja, ist der Alfred Finnbogason. Mhm. Ich glaube, einige müssen den noch kennen. Es war zufällig, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo ich dann den Vertrag unterschrieben habe, habe ich auch mitbekommen, dass das Haus freistand. Wir haben uns gleich am ersten Tag sogar angeschaut und kamen dann auch gleich zum Entschluss, wir würden es gerne nehmen. Deswegen ist es ein sehr cooler Vermieter, muss ich sagen.
Ja, lässt er dir viel durchgehen?
Ja, so viel Kram mache ich nicht, dass was schlimm wäre. Aber nee, wir stehen viel im Kontakt, hatten sogar jetzt in der Qualifikation 2 Spiele gegeneinander. War schon besonders, ja.
Also er hat ja offensichtlich den Mietvertrag nicht gekündigt, weil es besser für euch lief. Ne?
Jetzt noch nicht.
Auf der anderen Seite, als du aus Freiburg weggegangen bist, worüber wir auch gleich noch sprechen, gab es einen prominenten neuen Mieter. Wer war das dann?
Das war der Gregoritsch. Ja. Das kam ja auch dadurch zustande. Wir haben den Transfer gemacht, haben sozusagen unsere Vereine gewechselt. Dann musste ich mein Haus räumen oder habe mein Haus geräumt und habe es dann an Gregoritsch übergeben.
Für treue Zuschauer der Sendung, wenn ihr das auch sehen wollt, Gregoritsch. Die Folge gibt's noch auf Sky Sport. So, ich würde vorschlagen, wir gehen rein, weil es ist doch etwas frischer als gedacht und besprechen alles weitere drin. Ja?
Machen wir.
Du, bevor wir jetzt hier über das Haus sprechen und uns alles anschauen, lass uns doch heute mal mit deinem berühmtesten Kontakt starten. Also, wer ist der berühmteste in deiner Telefonliste?
Ja, ich würde jetzt ganz klar so spontan auf Edin Dzeko tippen. Ist Vorbild und deswegen. Also auf jeden Fall der berühmteste.
Ja, dann, ihr kennt euch aus der Nationalmannschaft.
Ja, genau.
Lass mir doch mal schauen, ob er ans Telefon geht.
Ich hoffe, er blamiert mich jetzt nicht. Aber ja. Damals in der Türkei ein bisschen mehr.
Gut, ja, mittlerweile ne, bei Fenerbahce Istanbul.
Tschüss, Brate. Brate, evo me ovdje na Skyu, brate, snimamo kao moju priču za Sky. I pitali su me za najpoznatiju osobu što imamo u Mobtelu. Pa sam rekao, ko će...
Što sam ja najpoznatija osoba?
Pa ko će biti ako nisi ti?
A gdje su tu?
Evo me, kući, brate. Evo i njega.
Hi, Seus.
Ja, ich bin hier mit meine Balkan-Freunde.
Sehr gut.
Fußball reden.
Du, Ermedin hat verraten, ne? Du bist sein großes Vorbild. Er würde so ziemlich alles machen, was du ihm sagst, ne? Auch jetzt während des Spiels etc. Auf welches Niveau kann er denn noch kommen?
Natürlich, der ist immer noch jung. Ich bin schon, meine Zeit ist schon vorbei und hoffentlich, der kann, wie gesagt, noch viel aus seiner Karriere machen, weil... Da ist Qualität, da ist hardworking guy.
Ja, harte Arbeit.
Sag mal auf Deutsch.
Harte Arbeit zahlt sich irgendwann aus.
Ja, und natürlich, der ist immer noch jung und ich sag, Augsburg ist gut, aber gibt's immer besser natürlich, aber für das auch, weißt du, wir Stürmer, wir mussten viele Tore machen, dann auch. Und diese Saison für ihn geht's gut jetzt, aber ja, der muss immer denken, dass es besser sein kann.
Top. Danke dir.
Ciao.
Das ganze Land spricht ja davon, dass du praktisch der Nachfolger von dem großen Edin Džeko werden sollst. Wie groß ist der Druck, der auf deinen Schultern lastet?
Ja, schon sehr groß, muss ich ehrlich sein. Weil ich glaube, das, was er gemacht hat oder das, was er für Bosnien gegeben hat, das wird so leicht für niemanden mehr zu erreichen sein. Weil ich glaube, er hat so viele Tore gemacht, er hat Bosnien zu dem gemacht, was es ist. Und ich glaube, dass das nicht so einfach ist zu erreichen. Ich werde versuchen, so lange wie möglich mit ihm zusammenzuspielen, weil so bin ich immer noch hinten dran und versuche für ihn die Tore dann aufzulegen oder auch mal selber einzumachen. Aber natürlich, der Druck ist groß. Ich versuche das Beste daraus zu machen und mit harter Arbeit das zurückzugeben. Mhm. Aber mir ist auch schon klar, dass das so einfach natürlich nicht werden kann.
So, jetzt kommen wir mal zu dem Haus. Gucken wir uns den Rest an?
Oh, ja.
So, hier im Augenwinkel sehe ich doch schon einen, wie nennt man es, Gamertisch?
Ja, so ein Spiel.
Spieltisch. Den hatten wir auch schon gesehen bei Schlotti, also bei Nico Schlotterbeck. Mhm. Wie viel Zeit verbringst du hier drin?
Ja, ich muss ehrlich sein, wenn wir Champions League schauen, weil ich sehr oft Mannschaftskollegen habe, hier habe auch Freunde, schauen meistens die Fußballspiele zusammen. Und dann sitzen wir hier, spielen nebenbei, gucken Fußball.
Jetzt Fernseher.
So privat, alleine, muss ich da jetzt nicht unbedingt sitzen.
Er spielt sich gegen deine Freundin ab und zu?
Selten. Ja. Selten, muss ich ehrlich sein, aber ab und zu, klar, spielen wir schon was, aber ja, nicht viel. Nicht, ich will jetzt nicht, dass ich da jeden Tag dran sitze. Ja, okay. Also ist nicht so.
Hier ein bisschen Jacken etc.
Genau.
Ja, sehe ich doch hier, ne? Ausgewählte Sachen von Dior. Was ist so deine Brand?
Schwierig. Trage eigentlich vieles Gemischtes.
Ja?
Was mir eigentlich so gefällt, das trage ich dann. Also es gibt jetzt nicht eins, wo ich sage, ich muss unbedingt das holen, sondern das ist ein Mix. Ja. Mix aus allem.
Auch viele Farben aber, ne?
Viele Farben, ja. Wie gesagt, ich habe oft höre ich wild.
Ja.
Viele Farben, viel auch Sachen, die gewagt sind. Aha. Aber ja, ich mach's gerne, ich probiere es gerne. Ja.
Also Fitnessraum auch?
Genau.
Sind es die getauschten Trikots? Also
genau.
Mit wem tauschst du so deine Trikots? Sind das nur Leute, die du kennst? Das sagen ja auch einige von euch. Oder? Ja,
ich bin eigentlich ein Spieler, der nur tauscht mit Leuten, die ich kenne oder kennengelernt habe im Spiel. Trotzdem sind da zwei, drei Trikots dabei, wo ich gesagt habe, ich muss die jetzt einfach fragen.
Wen denn?
Das ist einmal in der Bundesliga war es Müller. Der ist der Einzige, wo ich gesagt habe, das ist so eine Legende. Genau. Also das war das Trikot von Müller, wo ich gesagt habe, ich muss ihn fragen. Das Trikot muss in meiner Sammlung hängen, auch wenn ich mit ihm jetzt keinen engen Draht habe.
Geht einem da eigentlich, ich meine, ne, du bist ja noch eine ganz andere Generation jetzt auch als er. Ja. Aber ist man da dann auch aufgeregt, wenn man vor so einem steht und nach dem Trikot fragt? Oder wie ist es?
Ja, schon so ein bisschen. Ich habe einfach gesagt, er ist ein cooler Typ.
Ja.
Ich frage ihn jetzt einfach. Da war eins dabei, wo ich mehr Bang hatte, das war von Benzema. Ersten Länderspiel, ja, das ist hier noch.
Ja,
das war das erste Länderspiel von Anfang an, in der Quali oder Nations League, glaube ich.
Ja.
Ich habe auch das Datum noch 2021. drauf. Genau. Ihn habe ich gefragt, da war ich schon nervös, weil ich gedacht habe, warum sollte es mir geben, so vom Ding her. War aber auch, muss ich echt sagen, ein richtig cooler Typ. Am Ende war dann halt witzig, weil ich meins nicht ausgezogen habe, weil ich gedacht habe, was soll denn mit meinem Trikot so? Er sagt dann zu mir, ja, tauschen wir oder was ist los? Ja, gut. Okay. Wenn du mein Trikot brauchst hier. Nee, aber klar, man geht schon da ruhiger an die Sache ran, weil man weiß, wir sind ja alle Fußballer im Endeffekt. Klar, der eine besser, der andere schlechter, aber ja, nervös ist man schon so ein bisschen.
So, schauen wir uns noch ein paar andere Klamotten an.
Let's
go. Aber es ist schon auch ähnlich wie bei Schlotti, muss ich sagen. Ne? Ihr kennt euch ja noch aus Freiburg. Spieletisch, die Trikots, die dann so hängen.
Ja, wir waren auch sehr gut befreundet, haben sehr viel Zeit auch zusammen verbracht in der Zeit.
Er hat ja auch im begehbaren Kleiderschrank, er hat gesagt, er hat sich so ein bisschen an Loris Karius dann orientiert. Ja. Gibt es irgendein modisches Vorbild eigentlich in deinem Leben?
Oh, ich weiß gar nicht, mir fällt mir jetzt nichts ein. Echt so spontan gar nichts. Mein Bruder hilft mir viel, muss ich sagen. Ja. Wenn was Neues kommt, wo man sagt, hey, das wird jetzt modern, wie damals, dann auf einmal breitere Hosen von Skinny rüber.
Ja.
So, das sind so Sachen, wo er dann früh angefangen hat, wo ich noch am Anfang gesagt habe, Und dann am Ende immer das, was er sagt, kam so. Deswegen.
Marius Wolf, ehrlicherweise von Borussia Dortmund, auch wenn er jetzt wieder sich feiern wird, aber der ist auch, der hat mir das damals auch erzählt, du musst wieder breitere Hosen, und dann kam es tatsächlich ein halbes Jahr später.
Ja, das stimmt schon.
Was sind so deine Lieblingsteile hier?
Boah, ich trage sehr viel Trainingsanzüge, muss ich echt sagen. Ja. So die in den Wochen natürlich zum Training bin ich viel in Trainingshosen, viel Trainingsanzüge, wo ich das Unterteil mit dem Oberteil zusammen kombiniere.
Ist ganz rechts, glaube ich, ne?
Ja, da sind viele. Ich habe ein paar noch in Schränken, ist jetzt nicht so aufgeräumt. Hier sind so ein paar, so schickere Pullis, wenn man vielleicht mal ein Event hat, keine Ahnung. Deswegen, ich variiere wirklich meinen Style auch so, je nachdem, mal habe ich Lust auf was edler und schicker aussieht, mal möchte ich einfach locker sein. Deswegen.
Du bist in Hamburg geboren und auch aufgewachsen. Du hast mal gesagt, ich musste mich immer durchbeißen. Wie hast du das gemeint?
Es war schwierig in meiner ganzen Laufbahn. Wenn ich jetzt anfangen würde bis zum Ende, würde ich mir wahrscheinlich den Mund fusselig reden, weil es wirklich viel war. Kurz und knapp, alle haben mal gesagt, der wird's nicht, du bist nicht gut genug, du hast zu viel Kilos, du bist zu langsam, egal was. Ich sollte mir ein anderes Standbein aufbauen. Ich habe halt immer gesagt, nein, ich will Fußballer werden. Und mit meiner Familie, die natürlich immer hinter mir stand, egal wie es lief, haben wir dann immer gesagt, du musst mehr machen als jeder andere. Also wenn der Stürmer einmal trainiert, musst du dreimal trainieren, um mindestens halb so gut zu sein wie er. Und so vom Ding her haben wir es dann gemacht. Wir haben viele Sachen gekauft, damals auch für mich halt Geld investiert, wie diese Laufbänder und all so ein Kram. Also so Lauf-Bungee-Seile, um schneller zu werden, weil wir wirklich gesagt haben, gib Gas, so vom Ding her. Und so habe ich mich dann halt durchgebissen durch alle Höhen und Tiefen.
Ja. Ja. Alaves, Sochaux, Almeria, St. Gallen. Du hast eine richtige Odyssee hinter dich gebracht. Als du dann nach Spanien, du warst ja ein super junger Kerl. Ja. Was hattest du eigentlich für Erwartungen dann plötzlich an Spanien?
Ja, meine Erwartungen waren, erste Liga zu spielen. Ja. Und nicht in der U23 auf den Abstellgleis zu kommen, sondern eher, du kommst hierher, du spielst bei den Profis. Und klar war mir auch, wahrscheinlich wird es nicht so sein, dass ich als Nummer 1 komme. Mhm. Aber wie in den ganzen Jahren davor, Arbeit wird meistens belohnt. Und das wollte ich dort auch machen. Und am Ende kam, Papierkram, keine Spielgenehmigung. Und ich konnte das erste halbe Jahr gar nicht eingesetzt werden in der Liga. So, dann stehst du mit 18 Jahren da und denkst, was habe ich jetzt gemacht? So, ich habe mir alles aufgebaut, mach's mir selber kaputt, indem ich jetzt nach Spanien gehe. So, warum das Ganze? Hätte ich auch in Deutschland bleiben können. Mhm. Weil jetzt spiele ich zweite Mannschaft, trainiere bei den Profis. Das hätte ich wahrscheinlich in Deutschland auch irgendwo machen können. So, dann wieder genau das Gleiche von vorne. Also,
aber wie schwierig ist das? Das ging ja dann noch weiter mit diesem von vorne. Aber zu dem Zeitpunkt, dann 18 Jahre, stehst da, hast natürlich auch Sorgen, ist ja klar. Ne? Was bin jetzt mit meinem großen Traum? Was geht da einem durch den Kopf?
Ja, extrem viel. Schlaflose Nächte natürlich, viele Telefonate, viel Gespräche mit den Eltern. Die mussten dann extra nach Spanien kommen, weil die wussten, mir geht's nicht gut. Dann kam meine Freundin öfters, mit ihr sehr viel gesprochen, mit meinem Bruder sehr viel. Die versuchen dann einen aufzubauen. Klar ist auch, dass es nicht einfach ist, einen aufzubauen. Wenn ich dir gestehe, dass ich Nächte hatte, wo ich gefühlt in Tränen ausgebrochen bin, weil ich gesagt habe, ich will das gar nicht. Mhm. Also ich muss gar kein Profi werden mehr. Ich will nach Hause, ich will zu meinen Eltern, so vom Ding her. Aber all das waren die Punkte, die mich so stark gemacht haben, glaube ich. Mhm. Die dann gezeigt haben, hey, glaub einfach dran, gib weiter Gas. Im Endeffekt ändern kannst du es jetzt eh nicht mehr. So, und jetzt beiß dich durch. Einfach war es nicht. Mhm. Aber mit einer starken Familie, mit der starken Unterstützung auch durch die Freundin, Bruder, wie ich schon angesprochen habe, alle, die drumherum sind, war ich dann nicht mehr eine Person, sondern wir waren gefühlt 7, 8, die dagegen gekämpft haben. Das ist ein Ding, wofür ich extrem dankbar bin.
Ja, guter Satz. Also dann, ich habe gesagt, Sochaux, Almeria, St. Gallen. Fühlt man sich da nicht irgendwo auch irgendwie so wie so ein Spielball in so einer großen Blase?
Ja, doch, ist schon ein gutes Beispiel. Ja. Da wurde es halt viel rumgereicht. Der Wechsel damals von Sochaux nach Almeria war gar nicht geplant. Also ich wollte in Sochaux bleiben. Ich habe dort gespielt. Es war zweite Liga in Frankreich. Am Ende haben die Vereine sich untereinander in die Haare gekriegt, weil das war eigentlich ein Partnerverein. Die haben die Partnerschaft dann beendet. Und so bin ich dann gezwungen worden, gefühlt, weg aus der Show gehen zu müssen. So, und dann im Winter findest du nicht mehr viel. Dann kam halt zweite Liga in Spanien.
Es ist ja moderner Menschenhandel.
Ja, das ist im Fußball mittlerweile leider so. Klar, jeder weiß, man ist als Fußballer auch ein gewisses Objekt. Wenn es gut läuft, dann gehst du auf die gute Seite mit guten Vereinen und hin und her. Wenn es nicht so gut läuft, dann will der dich nicht mehr, dann gehst du dahin. Wenn du da auch nicht funktionierst, dann gehst du woanders hin. Also, ja, jeder macht das, was er für sich am besten hält. Und das war damals auch so schon nach Alaves zu, nach Almeria zu gehen, weil der Verein so wollte.
Wie nimmt man dann eigentlich, und ich glaube, es gibt keinen Fußballer gefühlt, der es besser weiß als du, so eine Transferphase, wie nimmt man die dann wahr, wenn man weiß, okay, jetzt sind es nur noch 48 Stunden, wo sich eine Möglichkeit ergeben könnte, 24 Stunden, 12 Stunden und dann kommt irgendwas, wo ich ja eigentlich auch nicht hin will. Was macht das mit einem?
Ja, ist natürlich schwierig, ist schwierig. Wir hatten Optionen, das früher klar zu machen, wo der Verein dann immer gesagt hat, nee, geht nicht, du bleibst hier. Ja, deswegen, das war ein tagtäglicher Kampf. Es war hart, es war natürlich auch eklig in einer gewissen Art und Weise, weil man einfach nicht mehr selbst entscheiden konnte, weil einfach dir gesagt wurde, das machst du nicht, das geht nicht, das lassen wir nicht zu. Und am Ende kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ich fahre jetzt nach Hamburg, ich fliege nach Hamburg, wir haben 2 Tage frei, ich fliege nach Hamburg und ich komme nicht mehr. Also ich komme einfach nicht mehr. Wenn ihr mir das in Strafen gibt, dass ihr mir mein Gehalt nicht zahlt oder wie auch immer, dann nehme ich das in Kauf. Aber ich möchte das einfach nicht mehr.
Weil du mental und psychisch auch am Ende warst.
Ja, was das angeht, war ich auf jeden Fall, ja, das psychische, mentale war am Ende. Ich habe einfach gesagt, geht nicht. Ich komme damit nicht mehr klar und ich muss hier einfach raus. Ich muss aus dem Land raus, ich muss aus der Wohnung raus. Ich kann diese Wände nicht mehr sehen. Und dann kam es ein bisschen noch mit Glück. Dann kam St. Gallen noch. Das war die letzte Option, wo wir dann halt gesagt haben, wenn du das jetzt nicht machst, dann müssen wir weiter kämpfen. Und das jeden Tag mit, komm zurück, bleib da, wie auch immer. Und am Ende habe ich es dann gemacht.
Ja, ich meine, auf der anderen Seite kann man natürlich dann auch vielleicht einen Verein verstehen, der dann sagt, ja, pass auf, du hast ja einen Vertrag. Also, das ist ja dann, du kannst dich jetzt hier nicht wegstreiken. Kannst du das auch nachvollziehen?
Ja, klar. Das war auch nie, also wirklich, mein Ziel war nie, sich irgendwo wegzustreiken. Ich habe immer, ich glaube, jeder, der mich im Verein hatte, weiß, dass egal, ob ich gespielt habe oder nicht gespielt habe, dass ich immer mein Maximum gegeben habe. Ja. Und ich habe einfach nur erwartet, dass man fair mit mir umgeht. Und das war einfach, ich habe selber gesagt, gut, es reicht nicht, muss man so annehmen. Ist ja auch gar kein Problem, ist im Fußball so, mal gibt's bessere. Ich habe mir einfach nur gewünscht, dass man irgendwas findet, wo beide Seiten glücklich werden. Wo ich einfach Spielzeit bekomme, wo ich mich einfach wohler fühlen werde. Und das kam dann so nicht. Und deswegen kam das am Ende, dass ich gesagt habe, ich fliege jetzt nach Hamburg. Am Ende war es nie das Ziel, sich mit irgendjemandem zu streiten oder zu streiken oder wie auch immer. Also das bin ich gar nicht.
Und jetzt Augsburg. Ich meine, du bist der beste Torschütze des FC Augsburg. Du bist mittlerweile Kapitän. Warum passt der FC Augsburg so perfekt momentan zu dir?
Ja, weil einfach einige Puzzleteile, die im Leben gefehlt haben, jetzt dazugekommen sind.
Welche?
Und das ist das Vertrauen, wovon ich immer rede, das bekomme ich hier von jedem Einzelnen. Und das ist nicht nur der Trainer, es ist nicht nur der Sportdirektor oder Co-Trainer, sondern es ist die Mannschaft, es ist das komplette Umfeld. Ich fühle mich wohl, ich habe ein schönes Zuhause. Und das sind alles so die Dinge. Ich bin im deutschsprachigen Raum, was mir sehr wichtig wurde, nachdem ich in Spanien war. Dann kriege ich die Spielzeit, dann kriege ich das positive Feedback auch von allen außerhalb, ob das jetzt jemand auf der Straße ist oder wie auch immer. Und das bedeutet mir halt sehr viel, die Nähe zu allen Leuten. Und das verspüre ich hier. Und das ist ein Punkt, der mich einfach so zufriedenstellt, dass ich nachts schlafen gehe und mich auf den nächsten Tag freue. Und dann kann ich, glaube ich, oder für jeden sprechen oder fast für jeden, wenn du die Nacht davor gut schläfst und mit gutem Gewissen aufstehst, dann fühlst du dich wohl und dann kannst du auch deine Leistung liefern.
Es hätte ja auch andere Möglichkeiten für dich gegeben im Sommer. Aber da du ja weißt, wie es ist, ne, immer wieder einen neuen Verein, wieder von vorne zu beginnen, war dir das am Ende dann auch wichtiger als finanzielle Aspekte?
Ja, klar. Ich sage immer, Fußball ist Fußball. Ich habe Fußball angefangen, weil ich den Sport liebe und nicht, weil ich am Ende das Geld verdienen wollte. Und deswegen war es mir immer wichtig, sich wohlzufühlen. Und ich wollte jetzt nicht gucken, wo ich dann ein bisschen mehr verdiene, ein bisschen weniger verdiene, wie auch immer. Ich wollte Spielzeit und ich wollte auch dem Verein, der mir das ermöglicht hat, wieder zu spielen, wollte ich auch was zurückgeben und nicht zeigen, hey, ich war hier um eure Chance auszunutzen, um woanders wieder hinzugehen, sondern ich bin hergekommen, um dem Verein was zurückzugeben, dafür, dass sie mir die Chance geben. Und das habe ich versucht und deswegen war es für mich auch eigentlich nie ein Thema, diesen Sommer den Verein zu verlassen.
Deine Freundin lebt ja auch das erste Mal jetzt mit dir zusammen, also ihr seid schon seit 6, 7 Jahren zusammen, aber das erste Mal jetzt auch innerhalb eurer 4 Wände. Welchen Anteil hat sie an dem momentanen Höhenflug von dir?
Ja, auch sehr viel, auch sehr viel. Sie hat alles miterlebt, auch in Spanien, wo wir dann ja eine Fernbeziehung hatten, wo wir sehr viel unterwegs waren, sehr weit getrennt waren voneinander. Sie hilft mir einfach jeden Tag. Und wenn es die kleinen Dinge sind, wie Essen machen, wie wenn, selbst wenn es ist, nach dem Spiel, wenn es nicht gut läuft, sie hat nicht die größte Ahnung vom Fußball. Mhm. Aber sie fragt. Und auch wenn ich manchmal wahrscheinlich gegen eine Wand rede und mich aufrege über Sachen, dann weiß ich einfach, dass sie die Richtige ist, der ich das erzählen kann. Weil wenn ich zum 3., 4. gehe, der erzählt es weiter oder wie auch immer. Bei ihr kotze ich mich einmal aus und ich weiß, das bleibt hier. Auch wenn sie es nicht versteht, versucht sie oder tut zumindest so, als wenn sie es verstehen würde. Aber ja, ist schon ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben auf jeden Fall.
Aha. Weil wir über Hamburg gesprochen haben. Wie bist du in Hamburg aufgewachsen?
Ja, in Hamburg bin ich aufgewachsen. Wir hatten am Anfang nicht viel. Als kleiner Junge bin ich noch ein bisschen im schwierigeren Viertel groß geworden, was natürlich auch meine Zeit prägt. Wenn du siehst, dass viele, die ich von dort an noch kenne, genau den anderen Weg eingeschlagen haben, den nicht so guten, bin ich meinen Eltern extrem dankbar, dass sie dann irgendwann umgezogen sind und ins ruhigere Dorf reingezogen sind, um für den HSV spielen zu können, weil die Wege einfach kürzer waren. Das war deswegen sage ich immer wieder, wenn ich mit meinen Eltern spreche, sage ich, dass das ein Punkt ist, der mich geprägt hat, den normalen Weg zu gehen. Und ich glaube, jeder weiß, was mit normalen Weg gemeint ist, um jetzt nicht zu erläutern. Klar, es war nicht einfach. Wir hatten auch Tage, wo wir in die Schule gegangen sind und keine 2 Euro in der Tasche hatten, um sich ein Pausenbrot zu holen. Trotzdem haben meine Eltern mir alles gegeben, was sie hatten. So, und ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwas nicht habe. Klar, Geld war eine Rolle. Das spielt als Kind, interessiert dich das nicht. Hast du Geld, hast du kein Geld? Das interessiert keinen. Für dich war immer wichtig, oder für mich war immer wichtig, was die Eltern mir geben. Und die haben mir die ganze Welt zu Füßen gelegt. Und deswegen bin ich denen extrem dankbar. Und sage auch immer wieder, dass ich natürlich auch Fußballprofi geworden bin, weil ich den Fußball liebe. Aber gleichzeitig war es auch um die ganze Arbeit von meinen Eltern einfach, ja, dass sie sich belohnt, dass die wissen, die ganze Arbeit, die sie aufgenommen haben für mich, dass sie das jetzt auch genießen können, jetzt ins Stadion zu gehen, in volle Hütte und gucken ihren Sohn da auf dem Platz an. Und das war für mich immer ein Ziel und das habe ich mir auch vor Augen gehalten. Mach's auch für deine Eltern, mach deine Eltern stolz. Deswegen bin ich denen einfach extrem dankbar für alles.
Wie war eigentlich, erinnerst du dich noch, als du dein erstes Bundesligaspiel dann hattest und bei dem ersten Spiel, wo dann deine Eltern auch dabei waren, als du dann Blickkontakt mit denen hattest, was ging dir da durch den Kopf?
Ja, in der Bundesliga war es am Anfang Corona leider. Ich weiß gar nicht, wann das erste Mal war.
Als sie da waren, erinnerst du dich nicht mehr?
Nee, so genau nicht mehr. Ich weiß nur noch in Spanien, wo das erste Spiel allgemein war. Ja. Aber ich kann fürs Allgemeine sprechen. Mhm. Meine Mutter weint bei jedem Tor, meine Freundin weint gefühlt bei jedem Tor. Die zittern in jedem Spiel. Also wenn ich nach dem Spiel mit denen rede, ich sag, du darfst eigentlich gar nicht mehr ins Stadion kommen, weil das machst du gar nicht mehr mit. Das ist nicht gut für dich. Weil die sind so mit Adrenalin dabei und das bei jedem Spiel. Und das ist egal, ob wir 4-0 gewinnen, ob wir 1-0 gewinnen oder verlieren. Bei jeder Aktion, die ich habe, wenn ich mich verletze, ich glaube, am liebsten würden meine Eltern auf den Platz laufen und gucken, geht's dir gut oder kannst du weiterspielen? So. Deswegen kann ich es fürs Allgemeine sprechen. Ja. So das eine Spiel kann ich mir jetzt nicht erinnern. Aber,
also sie müssen auf jeden Fall ziemlich häufig in dieser Saison weinen.
Ja, bis jetzt ja. Ich hoffe, meine Mutter gewöhnt sich langsam dran. Weil für mich ist es ein schönes Gefühl, immer zu treffen. Aber gleichzeitig ist es natürlich nicht so schön, wenn ich weiß, sie sitzt zu Hause und weint jetzt. Aber genau das ist, glaube ich, der Punkt, dass einfach eine Last abfällt. Mhm. Weil wenn sie sieht, dass ich mich freue, dann ist es für sie wahrscheinlich 3-4 Mal so schön. Weil sie auch genau weiß, wir haben nächtelang, keine Ahnung, im Arm gelegen, haben beide geweint, weil es nicht gut läuft. So. Und jetzt weinen wir, weil es gut läuft. Also, ja, wir sind ja schon eine sehr emotionale Familie.
Ermedin, wir kommen zu unserer Challenge. Ja. Wir haben uns überlegt, wir machen endlich mal wieder Lattenschießen. Letztes Mal mit Roman Weidenfeller. Roman, falls du guckst, du weißt, wer gewonnen hat. Wir machen 3 Schüsse.
Okay.
Wer öfter die Latte trifft, gewinnt. Falls wir beide das nicht innerhalb der 3 Schüsse machen, machen wir im 1-1 dann weiter, okay?
Passt.
Der Verlierer, wie immer, Foto inklusive des Sexes auf Instagram, der Gewinner bestimmt. Deal?
Deal.
Okay. Wer fängt an?
Fang gerne an.
So, warte mal, ich
suche. Wie Ronaldo oder was? Mit so noch hinlegen, wie der Ball liegen muss.
Immer Ventil nach oben.
Einer ist ganz heiß jetzt, ne?
Boah, da war schnell. Oh Gott. Ja gut, der Ball ist natürlich auch
aber
sehr
egal, du sollst natürlich auch Tore schießen, ne? Also ein Trainer hat gesagt, so Alibi-Spruch.
Aber der Ball ist schon sehr platt, ne?
Das ist Katastrophe, ne?
Ja.
Der bleibt da liegen.
Okay, das wird schwierig für mich, glaube ich. Okay. Ey. So, warte, wenn du jetzt schon triffst, ne?
Oh, ich finish, ne?
Dann ist schon, also Matchball. Wie oft hast du es geübt die letzten Tage?
Jeden Tag. Ich war vorbereitet auf dich. Ich habe irgendwas gehört, ne? Weißt du nicht, Video? Ich gebe dir noch die Chance.
Komm, war der war dran, leider.
War dran, ne?
Oder, aber, verdammt, ich glaube ja. Um sicher zu
schieß
gehen.
Einfach den dritten, dann bist du.
Wir machen dann ein Video. Ich weiß nicht, ob er vielleicht doch am Pfosten war, aber wenn ich jetzt nicht treffe, dann ist eh durch. Scheiße, ist das schlecht.
Also, ich entscheide, ne?
Ja, du entscheidest. Herzlichen Glückwunsch.
Danke dir.
Du, vielen Dank, wirklich, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast, wirklich bemerkenswert. Ja, ich drücke dir alle Daumen und bleib mal.